Heute mit René Thompson, dem Gründer von Backline Rental Service. Ich hoffe, ihr habt am gestrigen Samstag schon in den Livestream von Lauterwerden geschaut, denn in Zusammenarbeit mit unserem Podcast-Partner Ticketmaster begleiten wir dieses Spenden-Event. Ich habe es ja jetzt auch schon öfters hier erwähnt und ich denke, jeder hat es mitbekommen. Wir begleiten das seit letzter Woche und jetzt kommt hier schon die vierte Folge, die sich inhaltlich dann mit der Live-Branche und den Menschen hinter den Kulissen beschäftigt. Am heutigen Sonntag geht Lauterwerden dann ja auch in den zweiten Tag und wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann schaut euch das auch gerne nochmal an. Ich werde das auch gleich noch tun und jetzt geht's direkt in die Folge mit René Thompson von Backline Rental Service. Viel Spaß!
Ich habe gleich ein Firmengebäude gemietet. Das war dann klein, aber es war voll und war meins. Ne? Nicht mit einem Schlagzeug anfangen, sondern mit acht. Ne? Und nicht mit einem Marshall, sondern mit zehn. Und nicht mit einem Ampeg, sondern mit fünf. So, und dann kannst du trotzdem nicht alles kaufen. Du musst dann schon gucken, dass du dann über die Runden kommst. Aber die Ansprüche waren ja auch etwas einfacher damals als jetzt.
Herzlich willkommen beim Redfield Podcast mit Alexander Schröder.
Ich freue mich heute, René Thompson im Redfield Podcast begrüßen zu können. Er gründete Backline Rental Service in den 90ern und damit zählt sein Unternehmen wahrscheinlich zu einer der ältesten Backline-Firmen in Europa. Und wenn man sich schon einmal mit René und seiner Firma beschäftigt, dann stellt man ganz schnell fest, dass sie schon für das internationale Who is Who der Metal- und Rockwelt gearbeitet haben. Und wer das genau ist, wie seine Karriere verlaufen ist und was er jetzt gerade während Corona überhaupt macht, das erfahren wir heute von ihm. Moin, René.
Guten Morgen, Alexander. Hallo.
Ich grüße dich. Jetzt vielleicht müssen wir noch einmal kurz so die Begriffe klären. Vielleicht können Sie nicht alle was unter Backline vorstellen. Vielleicht kannst du zum Einstieg einmal ganz kurz erklären, womit ihr überhaupt so euer Geld verdient. Also ja, wenn gerade Events stattfinden. Ne?
Wir vermieten Musikinstrumente. Und wenn mich das Leute fragen, die nicht im Business sind, dann sage ich immer, in Klammern im großen Stil, weil es geht hier nicht um die Blockflöte. So, ne? Das geht natürlich vom Digitalpiano für die Hochzeitsfeier, wo dann die Tochter was spielen will oder wer auch immer, hin bis zu den großen Festivals. Wir haben alle Echos gemacht, die es gab, bis sie ja dann aus bekannten Gründen abgesagt wurde. Ja. Das war natürlich ein Stich ins Herz, ne? Ins Unternehmerherz.
Ja, ja.
Weil im Frühjahr ist ja immer ein bisschen mauer als im Rest des Jahres und Echo war immer im Frühjahr. Und das war jetzt weg, ne? Auf einmal, von jetzt auf sofort. Und es gibt keinen Ersatz bis heute. Wir, durch diese Geschichte, dass ich ja viel auf Tour war früher, sowohl als Techniker als später auch als Tourbegleiter im technischen Bereich, gibt's Vitamin B. Hm. Und da gibt's welche, die einfach auf Altbewährtes wollen. Den kenne ich, der ist seriös, ich will mit dem arbeiten und mir jetzt nicht den billigsten Preis einholen und bei 10 Firmen anfragen. Ich würde mal sagen, in Deutschland gibt es vielleicht 4, 5 in der Größenordnung.
Okay.
Ne, so, naja, klar, es ist, man ist nie alleine, ne? Seitdem man schreibt einen Song, der ein Hit ist, dann ist man alleine erstmal für ein paar Tage auf der Eins und dann kommen doch die nächsten wieder, ne?
Ja, ja.
Also, das geht dann, ein alter Weggefährte von mir ist seit vielen, vielen Jahren der Tourmanager von Lionel Richie gewesen. Der rief dann hier an und schrieb eine Mail, René, machst du noch, was du immer gemacht hast? Ja, was denn los? Ja, ich schick dir mal was. Und so haben wir dann Lionel Richie gemacht in Europa, mehrfach. Ne? Mhm. Mit Flügel und Gitarren und Verstärkern und Keyboards und Schlagzeugen und 110 Volt und Funkgeräten und diesem, was man alles so braucht, wenn so ein großer Act auf Tour geht. Und es ist immer einfacher auch, mit einem Act zu arbeiten, der so ein bisschen Spielgeld hat und lieber sich sicher fühlt und von vornherein mit der Firma arbeitet, mit der Firma spricht, mit der er später auch arbeitet und nicht gleich 5, 6 Firmen, wo ist der billigste und dann hinterher vergleichen. Die wirklich großen Bands machen das eher seltener. Die sprechen mit dir ganz offen, sagen, René, das ist der Topf, das brauche ich, geht das oder brauchen wir mehr in dem Topf, weil es vielleicht unrealistisch ist. Und dann spricht man mit den Leuten und es gibt so ein goldenes Gesetz, wenn unten rechts die Summe stimmt, dann ist es egal, ob der LKW halb oder ganz voll ist.
Okay, ja.
Na, und ja. Das sind dann immer die guten Sachen. Das hatten wir auch dann mit diversen anderen Tourneen. Aber es gibt auch Tourneen, wo du pitchen musst und ab einem gewissen Punkt einfach sagen musst, tut mir leid, aber jetzt kann ich nicht mehr mit, dann, und das tut mir leid. Das sind nicht immer zwingend kleine Bands. Es gibt auch die Ausnahmen bei den Großen so, ne? Aber man muss irgendwann auch sagen, bis hierher und jetzt nicht mehr.
Ja. Okay. Bis hierher und nicht mehr, beziehungsweise bis hierher ist nochmal ein ganz gutes Stichwort, denn ich fange bei meinen Gästen immer so ganz vorne eigentlich an. Und da habe ich auch schon ein bisschen gelesen, wo du so herkommst, aber vielleicht kannst du mir auch ein bisschen was dazu sagen. Also wann ging es für dich so los, dass du mit diesen ganzen Musikkrams in Berührung gekommen bist? Du bist, hast ja, glaube ich, in einer Großraumdisco angefangen.
Ja.
Und, jobben, ne?
Ja, und kurz davor, ich habe ja ältere Geschwister und eine meiner Schwestern, mit der war ich immer in Holzminden, in der Stadthalle, wenn dort Konzerte waren. Und damals gab es ja dann Bands wie Kran, Novalis, Grobschnitt, Epitaph. Das waren so die Bands, die dann in so 2000er Stadthallen gespielt haben auf den Dörfern. Von Tui Arenen oder allen Riederhallen, hier braucht man gar nicht reden, das gab es damals nicht. Und dort sah ich zwischen zwei Bands unseren Schulsprecher. Wieso läuft der da rum? Was macht der da? Das finde ich ja cool. Wieso kann der da so und so? Und das war kurz bevor ich nach Hannover gezogen bin. Und mein Vater wusste da meine Affinität, dass ich habe darüber gesprochen. Und bevor ich nach Hannover gezogen bin, meine Eltern sind vorgezogen. Ich bin etwas alleine da geblieben. Sagte, ich habe dir einen Job besorgt. Hier ist so ein Zettel von der Großraumdisco. Die brauchen Helfer für ihren alltäglichen Kram, den sie so machen. Und ruckzuck war ich noch in den 70ern in der Rotation als Bühnenhelfer.
Und dein Vater hat dir den Job besorgt?
Ja.
Das ist also auch ungewöhnlich, oder?
Naja, er hat meine Affinität geteilt, ne?
Ja, okay.
Ich hatte auch immer schon mit Musik was im Sinn und so weiter und hab dann mit den komischen Dingern hier versucht, eine Gitarre zu greifen. Das war immer mehr schlecht als recht. Das hat sich jetzt ein bisschen verändert.
Ja.
Und da habe ich angefangen zu arbeiten und bin aber auch dann schnell dort weg. Und weil mich die Bands, wie nennt man das, die Leute sehen ja, ob du Effort hast, ne? ob du keen bist auf diese Art von Arbeit und so weiter, ob es dir nichts ausmacht und so. Und bin schnell von Gruppen gefragt worden, ob ich nicht mitkommen wolle, weil der Freund von nebenan, der notgedrungenermaßen mitfährt und den Kram aufbaut, aber davon nichts versteht, sich alles markieren muss mit Rot zu Rot und sowas alles, das war schnell auch passé. Ne? Die Leute wollten, dass wenn sie dann später um 16 Uhr zum Soundcheck kommen, dass der Kram steht. Ne?
Das heißt, Großraumdisco, da waren nicht nur Party, sondern haben auch richtig dann Bands gespielt.
Ja, in der Rotation, das war schon irre. Ne? Das, also alles, was später auch bei mir gemietet hat, habe ich da zum Großteil auch schon als Kistenschieber gemacht. Und ja, ich glaube, da passten später, die Rotation kommt von der Zeitung, da war die Rotation der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung früher drinne, bis die weggezogen sind. Und ich glaube, da passen bis zu 2000 Leute rein.
Okay.
Das war so zweigeschossig. Und du hast ja dann damals nicht nur Bühnenhelfer gemacht. Ne? Du hast auch, wenn das Gesundheitsamt kam, hast du dann auch die Treppen, die nach unten geführt sind, dann hast du auch von Kaugummi befreit oder du hast die Garderobe gemacht oder du hast die Tresen aufgefüllt und oder sauber gemacht, weil das Konzert zu Ende war, hast du abgebaut und eingeladen. Und dann hast du dir mit 300 Leuten Riesenbesen genommen und hast diese Becher, damit wurde mit Bechern gearbeitet, logischerweise, weil wir ja keine Gläser haben. Und dann hast du diesen ganzen Raum davon, Berge von Bechern. So hoch, wie halt ein Becherberg sein kann, bevor er zerfällt. Ja. Also man hat nicht nur diese Band auf- und abgebaut, sondern möglichst versucht, den ganzen Tag da zu arbeiten.
Hast du das schon erzählt? Die Bands, die da gespielt haben, die fanden irgendwie das, was du gemacht hast, cool. Und du bist dann irgendwie dann so nahtlos auf Tour dann gegangen, oder,
ja,
oder wie war das?
Es gab parallel einen Club, der heißt Leinedomizil. Oder hieß Leine Domizil. Das war so ein Ding, ich weiß nicht, ob du das kennst, Onkel Pö in Hamburg, sagt dir das was?
Ja, klar.
Und so etwas war das Leine Domizil. So klein und trotzdem haben dort viele Bands gespielt. Und dann war dort ein Heavy Metal Meeting, ich glaube Halloween und diese Konsorten, als sie noch ganz klein waren. Und da hat mich das Leine Domizil gefragt, ob ich nicht vor Ort für ein bisschen Ordnung sorgen kann, hier und da, ne, beim Umbau und so. Und dann bin ich mit drei von diesen Bands, die dort gespielt haben, auch auf Tour gegangen.
Ach, okay. Das heißt, in Deutschland, Europa? Also
erstmal in Deutschland, weil man musste ja, leider du jetzt hier passen 300 Leute rein. Ich will jetzt nicht lügen, vielleicht passen auch 20 mehr oder 30 weniger. Und du musst dich ja erstmal hochspielen, dass du dann zum Beispiel in der Rotation auftreten kannst. Das ist ja dann ein großer Schritt gewesen, auch damals. Gab weniger Bands, ging schneller. Halloween zum Beispiel habe ich gemacht, vom Leinendomizil bis zu großen Festivals und großen Hallen wie Hammersmith Odeon, ne? In London 2 Tage. Weil die wirklich guten Manager hatten und Basisarbeit gemacht haben und sehr schnell viel Erfolg hatten. Sinner und Gravedigger und Running Wild und die ganzen üblichen Verdächtigen aus den 80ern. Ne?
Ja, ja. Wie alt warst du, als du das erste Mal dann so auf Tour gegangen bist?
Ende 18, Anfang 20 in dem Bereich. Ich habe leider nie ein Tagebuch geführt.
Ja, aber das ist doch krass, oder? Also was war das dann so? Also Sex, Drugs, Rock'n'Roll oder wie war das? Kann ich mir das vorstellen?
Es war erstmal viel Arbeit.
Ja.
Weil du der Einzige warst.
Ach so, du warst der Einzige.
Naja, dass die Bands.
Du hast alles gemacht.
Ja. Wo soll es denn herkommen, ne? Also alles, was die Bäcker angeht, so, ne? Mhm. Es gab Helfer vor Ort und sowas alles. Und die Musiker mussten natürlich auch mithelfen zum Teil, wenn sie dann kamen. Du bist zusammengefahren. Ich habe mal mit dem Manager oder mit dem Sänger ein Zimmer geteilt. Einzelzimmer war, das war kein Thema damals, ne? Das kostete ja Geld und das kann ja nicht sein. Das hat sich aber schnell geändert und ich glaube, ich war da auch einer der Vorreiter. Leute, wenn wir jetzt hier 4 Wochen was machen, und wenn dann frei ist, dann brauchen wir mal Regenerationszeit. Und dann brauchen wir ein Einzelzimmer. Ja, will jetzt nicht warten, wann man auf Toilette kann oder Bartstoppeln im Waschbecken sehen, außer die eigenen, wenn überhaupt. Und das wurde schnell eingesehen, weil es wurde auch schnell mehr Geld verdient. Gerade bei den Bands, die sich durchgesetzt haben, ne, die viel Einsatz gezeigt haben.
Was war so für dich so der nächste Step dann? Das klingt ja für mich so, du warst so ein bisschen Mädchen für alles, Roadie, wie auch immer so. Was war für dich so der nächste Step dann?
Ich habe bei einer Festivaltournee, habe ich, als der Abbau war, wenn du 4 Bands durchschleust, hast du natürlich keine Fragen mehr. Ne? Da waren wir auch schon 2 Backliner, für alle 4 Bands, versteht sich. Und dann immer so ein Best Man der eigenen Gruppe, aber das, naja, der Freund ist halt kein, der will das nicht machen, der macht das, weil er ein Freund ist, aber der hat keine Affinität zu dem Job. Und da habe ich in einer Diskothek im Süden Deutschlands, das weiß ich noch so gut wie heute, da hat der Promoter die Discoanlage angemacht nach dem Konzert. Richtig laut. Da kannst du natürlich nicht arbeiten. Und dann habe ich mit dem Seitenschneider die PE durchgeschnitten, ne, die Kabel zur PE. Und damals waren das ja Lastkabel. Du hast ja Endstufen gehabt. Und von den Endstufen ging natürlich volles Brett mit Lautsprecherkabel zu den Lautsprechern. Und der Seitenschneider, da konntest du hinterher durchgucken. Da war natürlich ein Brand drin, weil unter Last etwas durchschneiden. Naja, dann musste ich da abhauen, ne? Weil das der Promoter nicht so toll fand. Und der Step war dann, dass diese Aktion von einem Tourbegleiter, der für Peter Rieger arbeitete, ja, eine Konzertagentur aus Köln. Dieser Tourbegleiter kam diesen Tag zu mir und sagte, sag mal, René, hast du nicht Lust, mal was anderes zu machen? Ich so, ja, was denn? Naja, Tourbegleiter auf der technischen Seite für die Bands von der Agentur, für die ich arbeite. Ja, musst du ja sagen. Willst du nein sagen und in diesen kleinen Clubs bleiben? Also ja. Naja, und die Tournee zu Ende, ich nach Köln gefahren mit Zug, mich da vorgestellt. Christopher Brosch, der das damals war, hat mich da eingeführt und ich glaube, keine 2 Wochen später hatte ich meine erste große Show mit Joe Jackson. 5 LKWs in der Philips-Halle.
Also aus diesem, keine Ahnung, 300er Club in so einem,
ja.
Ja, so eine Menge.
Ja, weil natürlich auch dieses, manchmal kennst du Leute, denen hängst du an den Lippen, wenn die dir was erzählen. Ne? Wenn du bist im Restaurant, hast 10 Leute in der Gruppe, weil du Weihnachtsfeier machst und einer fällt dir auf, den du an den Lippen hängst. Und sowas gibt es bei uns im Job halt auch. Dass du siehst, ob jemand das machen möchte und das gerne macht. Das erkennt man ja sofort. Oder ob der das nur macht, das Geld deswegen. Ja, und dann mein technischer Vorgesetzter von Peter Rieger sagte, René, du kommst eine Nacht vorher, schläfst hier in der Pension und nächsten Morgen ist um 9 Uhr Get-In mit dem LKW von Joe Jackson. Ja, und ich hatte ja nun immer gesehen und hatte ja immer mehr gemacht, Stage Manager und sowas alles, was so nötig ist. Ja, und dann, ich komme dann auch um 11, dann bist du nicht alleine. Niemand kam. Ich war natürlich alleine und Feuertaufe, ne, ins kalte Wasser. Und dann habe ich, zum Soundcheck kam dann mein Vorgesetzter und die hatten natürlich den örtlichen Promoter geimpft. Und die haben mich natürlich auch durch den Tag geführt. Ne? Das kann man machen, das kann man nicht machen. Guck mal hier, guck mal da. Und da lernst du auch schnell, wie viel Vertrauen du dem örtlichen geben kannst. Du musst den Security-Leuten nicht erzählen, wo sie sich hinstellen, wenn du der Neue bist. Die wissen ja schon von den 50 Konzerten vorher im Jahr, wo die Positionen sind und so weiter. Ne? Und dann Stück für Stück fuchst man sich da rein und irgendwann bist du dann dabei. Und parallel habe ich aber auch diese Backline-Karriere weitergeführt, weil wir waren unterwegs mit UDO im Vorprogramm von Ozzy Osbourne, mit Helloween im Vorprogramm von Dio. Und das ist natürlich auch Vitamin B. Ne? Beide Bands hatten Probleme mit ihrer Backline auf Tournee mal. Und dann haben wir das geregelt, die Leute von der Vorgruppe und so weiter. Und dann kriegst du den Eintritt da rein. Ne?
Okay.
Und das ganz in Roses gemacht und so. Ne? Da waren wir in Amerika und als Vorprogramm und später bin ich dann. Das war so der Werdegang. Ne? Und da habe ich aber auch viel Peter Rieger gemacht, bis ich nicht mehr auf Tournee gehen wollte, weil es mir einfach zu. Das hat alles seine Zeit, ne?
Aber nochmal kurz, also du hast ja mit diesen ganzen, also die Namen, du erzählst das jetzt so lapidar, die hast du alle persönlich kennengelernt, die ganzen Musiker.
Ja. Das ist damals anders gewesen als heute, wobei die großen Gruppen auch heute noch nahbar sind. Ich habe ja mit all diesen Musikern später Platten gemacht und habe die eingeladen, bei mir zu spielen, was sie auch getan haben. Vinnie Appice von Black Sabbath, Neil Murray von Whitesnake, Nibs Carter von Saxon, die haben ja alle mitgespielt bei den ersten beiden Platten. Hm. Und das kommt natürlich nicht von ungefähr. Es kommt, weil du mit den Leuten einen guten Draht hast, ne? Weil wir auf die Bühne kommen, sich wohlfühlen. Ich weiß noch, so wie heute, als wir die großen Konzerte gemacht haben mit UDO und mein Freund und Weggefährte Matthias Diel, der jetzt Medienanwalt ist, wir haben ja mit Sendern schon gespielt und dann hatten wir so eine Abmachung. Ich habe mich zu der Zeit immer um Matthias gekümmert, den einen Gitarristen, da waren wir dann schon drei auf der Bühne und den Sänger. Und Matthias und ich hatten so eine Abmachung, weil ich auch die Effekte geschaltet habe. Wenn du losläufst, ich gucke nach vorne, weil es losgeht, ich gucke auf dich, bitte dreh dich um und gib ihm mein Zeichen, ob alles funktioniert. Ne? Und das, so haben wir das gehandhabt damals und das war wunderbar.
Du hast jetzt gerade was gesagt, das finde ich nochmal ganz interessant, weil ich glaube, Leute, die das vielleicht auch gar nicht so wissen, es ist tatsächlich so, dass viele Gitarristen ihre Effekte dann gar nicht selber schalten oder geschaltet haben, sondern da steht dann jemand und macht das, ne?
Also zu meiner Zeit nicht. Ich würde behaupten, natürlich kenne ich nicht alle Backliner auf der Welt und nicht alle hatten vielleicht auch diese Art von Technik. UDO ist ja so eine Tochter von am Anfang von Accept gewesen und wir haben Matthias hatte ein Lied, die Band hatte einen Hit, der fing mit Echo an und das Echo hat er mit der Hand gespielt. Also das Echo selber gezupft. Ja. Und irgendwann habe ich mir Mühe gegeben und habe in seinem Effektgerät ein Echo programmiert, was genau dieser Zeit entspricht. So brauchte er also nur einmal schlagen.
Okay.
Und das Effektgerät hat den Rest gemacht.
Ja.
So, und dann kommt eins zum anderen. Ne? Und dann macht man das und dann machst du die anderen Effekte und dann setzt du dich vor das Effektgerät und drückst jetzt beim Solo das Echo rein und jetzt bei dem Re-Intro den Phaser und so weiter. Der nächste Schritt war, dass wir von Accept eine Technik bekommen haben, mit der man Verstärker sowohl Boxen als auch Effekte umschalten konnte und man mehrere von diesen Pedalboards ranmachen konnte. Da war dann eins beim Gitarristen, eins beim Schlagzeug und eins bei mir. Und er wusste ja, wenn Udo kommt und Pause braucht und ich mich kümmern muss, dann muss er selber schalten. Wenn er eine Gitarrenseite reißt und ich muss die wechseln, muss er auch selber schalten. Ansonsten habe ich das gemacht.
Abgefallen.
Das war schon gut, ja. Also wir konnten beide. Ne? Und Matthias konnte auch an beiden Positionen vorne oder hinten beim Drums. Ich hatte so ein Floorboard bei mir stehen und das hat sich dann so entwickelt.
Okay. Abgefahren. Stimmt diese, was ich gelesen habe, stimmt das, dass dir Zakk Wylde quasi Gitarrenunterricht gegeben hat?
Naja, als ich ihn kennengelernt habe, ich war immer schon Ozzy Osbourne affin und I Don't Know war eins meiner Lieblingslieder oder ist. Und da habe ich die Chance beim Schopfe gepackt und habe ihn gefragt, ob er mir den Originalgriff von I Don't Know zeigen kann. Da gibt es immer, es gibt immer zwei Varianten. Alles, ne? Es gibt. Ja. Und hat er mir den gezeigt und ich habe jetzt nicht die Klavierhände wie er. Und dann sagt er, nee, du musst hier schon noch so ein bisschen auseinander und so weiter. Und dann habe ich das geübt und später haben wir Soundcheck für die Ozzy Osbournes gemacht. Also, und so ein bisschen war das. Und er war ein guter Junge, der ist ein junger Mann gewesen, ne? Ohne Rauschebart, ohne Riesenmuckis, so wie heute, ne?
Ja.
Und das war eine gute Zeit, so, ne?
Ja, Wahnsinn. Was war es für dich so, die wirklich so prägendste Tour, die du mitgemacht hast in der Zeit?
Ach, ob man da eine herauspicken kann. Ich glaube, die Tourneen mit Udi O waren sehr prägend, weil es sehr familiär war und wir kein einziges Mal bis heute Ärger hatten. Weder mit Udo noch mit Matthias. Da gab es Bandwechsel. Ich bin geblieben, konnte bleiben. Also Musikerwechsel, das passiert ja immer mal. Ne?
Ja.
Bis ich irgendwann selber aufgehört habe, ich möchte gerne nicht mehr auf Tour gehen. Und dann bin ich aber nochmal zurückgekommen, weil es nicht so ganz so klappte, wie das sein sollte. Und ich glaube, dass die Tourneen mit Udi O waren sehr prägend, weil wir auch viel gespielt haben auf der ganzen Welt und auch kennengelernt haben, wie die Amerikaner das wirklich meinen mit Sex, Drug und Rock'n'Roll. Ne? Das ist also
okay.
Hotelzimmer vor dem Tourneebeginn mit Whirlpools und du machst mit ganzen Roses gemeinsame Sache und es gibt keine Affinitäten, wer spielt Vorprogramm, wer spielt in der Mitte, wer ist Haupteck, da spielt alles keine Rolle. Damals hat es 87 keine Rolle gespielt. Prägend, ja, da würde es, glaube ich, zu viel geben, weil es gab viele Highlights. Ne? Später Genesis-Tourneen gemacht und Phil Collins in Stadien oder wenn die Stadien nicht reichten, auf großen Feldern in Kiel oder so oder in Mannheim, wo dann einfach die Technik so irre war. Dann drei Bühnen und zweimal die Beschallung, aber einmal die Backline und dann hast du da irgendwie auf einmal 80 LKWs, die dann nötig sind, um im Stadion so eine Show zu machen. Ne?
80 LKWs?
Ja, ja. Bühne, du musst ja die Bühne auch mitzählen. Ne? Und das Holz, was du einbringst, um das Stadion auszulegen und die Folien drunter. Und wenn man dann ein Marathontor hatte, das war unten dann zu steil und so musstest du das entzerren, sodass die LKWs nicht aufgesetzt haben, die nach unten mussten zur Bühne oder so. Lernen. Der Lernfaktor war schon groß.
Wann hast du dich denn entschieden, dass du gesagt hast, ey, ich gehe nicht mehr auf Tour, ich mache mich jetzt irgendwie selbstständig, ich bleibe so ein bisschen sesshaft?
Ich habe Tourneen gerne gemacht, aber ich habe gemerkt, dass ich mich jedes Mal, bevor es dann losging, gesträubt habe, loszufahren. Wenn ich dann unterwegs war, war das gut. War das spitzenmäßig. Und darf nicht vergessen, wenn du diese Tourneen machst für Peter Rieger, noch bei geschlossener Grenze Richtung DDR und später dann offen, du hast ja nur 10 oder 12 oder 13 Tage, die du mit einer Band verbringst, weil dann ist ja die üblichen Verdächtigen Köln, München, Berlin, Hamburg, Hannover, ist ja abgespielt, Frankfurt.
Ja.
So, und dann wechselst du sozusagen alle drei Wochen die Familie. Und du weißt ja nicht, wen du kriegst. Es gab natürlich auch Leute, mit denen man überhaupt nicht auskam, die einem dann weisungsbefugt waren, weil sie der Produktionsleiter der Band waren. Ne? Und man es eigentlich anders machen wollte als diese Engländer, weil man sich ja, oder Amerikaner, man wusste, wie die Stadt tickt und sowas alles. Ne? Dinge, die in München und Berlin nicht gehen, die sind überall anders selbstverständlich, aber in Berlin und München waren sie immer schwierig. Und sei es nur das Eis, was man besorgen musste von McDonald's oder was auch immer. Es gab halt auch viele Tourneen, die unangenehm waren. Als Backliner nie, aber so als Tourneebegleiter wurde so oft die Familie wechselt, war das schon unangenehm. Und da bist du ja immer der Neue. Du bist ja immer der Neue.
Klar, ja. Verstehe ich. Und dann war für dich so der nächste Schritt zu sagen, dann mache ich das Backline und verleihe das eigentlich. Ne? 1994 war, glaube ich, so der Startschuss. Du hattest, glaube ich, noch nicht mal einen Führerschein, ne, als du gestartet
bist. Ja. Ja? Ne, doch. Also ich habe in einem Musikgeschäft gearbeitet und in diesem Geschäft die Instrumente vermietet. Und dann habe ich gesagt, ich müsste das vielleicht mal auch selber machen. Habe den Schritt getan, habe gesagt, okay, wenn ich das dann mache, dann brauche ich auch einen Führerschein.
Dann habe ich ihn gemacht. Keine Zeit für, oder wie?
Naja, wenn du so viel auf Tour warst wie ich und dann drei Wochen zu Hause bist, ist Taxifahren billiger, als sich ein Auto kaufen und das rumstehen zu haben und die ganzen Unterhaltskosten zu zahlen. Und das Auto, was ich mir hätte leisten können, wäre natürlich irgendeine Schlurre gewesen, ist ja auch klar.
Ja, ja.
Also. So, und dann habe ich einen Führerschein gemacht und habe erstmal PKW gefahren und ein Jahr später habe ich dann BAS geöffnet, ne? Eigenen Räumen, mit eigenem Equipment, mit Lieferantenkrediten und hat man sich versucht, so viel Equipment auf einmal zu kaufen, dass wenn es dann publik wird, nicht jemand anders das Gleiche versucht zu machen in der Nähe.
Wie war denn da die Situation? Du hast eben gesagt, jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, jetzt gibt es so in der Größe 4-5 in Deutschland.
Ja.
Wie war das damals?
Keine Ahnung. Ich weiß, dass es einen gab nebenbei, aber ich hatte die Idee, das zu machen. Und es gab jemanden in Frankfurt, dessen Firmennamen habe ich übernommen und auch ein bisschen Equipment. Und das waren so drei, die ich kannte. Ne? Und das war damals sehr lukrativ, weil es nicht so viele gab und weil das Wort gezählt hat und nicht der Preis. Ne? Den Leuten war klar, sie haben ein Konzert, sie kriegen so und so viel Gage, so und so viel X davon gehen weg für die Backline, so und so viel X für Sound und Licht, so und so viel für die Crew und der Rest bleibt für die Band oder so. Und so haben die damals gerechnet. Ne? Heute geht es ja, es muss alles oben bleiben und nach unten wollen wir möglichst nichts abgeben. Wie fast in jedem Gewerbe. Ne?
Ja. Aber das heißt, so der Staat, das war komplett selbstfinanziert dann auch, so ja, Stück für ja, Stück ja. alles ja, zusammengekauft.
Mit Lieferantenkrediten, mit langen Zeitkrediten von Lieferanten, den großen Vertrieben aus Deutschland und Geld vom Freund, damit man gleich, ich hatte ja auch gleich Firmengebäude. Ich hatte ja gleich ein Firmengebäude gemietet und das war dann klein, aber es war voll und war meins. Ne? Mhm. Nicht mit einem Schlagzeug anfangen, sondern mit 8. Ne? Und nicht mit einem Marshall, sondern mit 10. Und nicht mit einem Ampeg, sondern mit 5. So, und dann kannst du trotzdem nicht alles kaufen. Du musst dann schon gucken, dass du dann über die Runden kommst. Aber die Ansprüche waren ja auch etwas einfacher damals als jetzt.
Naja, klar. Vielleicht kannst du mir einmal gerade eine Größenordnung geben, wie sieht das denn jetzt aus? Also wie kann ich mir das vorstellen? Also wie viele Schlagzeuge hast du jetzt? Wie viele Gitarren stehen bei dir so rum? Also
wir haben knapp 100 Schlagzeuge. Und bei den Keyboards wahrscheinlich genauso. Ich bin jetzt kein Horter, ne? Wenn ich merke, dass ein Keyboard sich gar nicht mehr trägt, weg. Platz machen.
Ja.
Keyboard ohne Case verkaufen, neues Keyboard rein.
Wenn ich mir jetzt hier in Melle, wenn ich mich in Melle mit einer E-Gitarre hinstellen möchte und ich möchte so eine Marshall-Wand aufbauen, mit wie viel Boxen kann ich dann von dir rechnen?
Ich würde eine LED-Wand empfehlen und Marshall-Boxen drauf projizieren.
Ja, willkommen in 2020. Ne?
Also, wir haben, glaube ich, noch 18 Marshall-Boxen oder sowas, weil das natürlich auch weniger geworden ist.
Okay.
Durch LED.
Ja.
Ne, okay. Durch eine LED oder auch, wenn du mein Video siehst oder meine Fotos auf Facebook, wir haben das ja auch gemacht, dass wir Side-Drops herstellen lassen. Und wenn du auf Schlagzeug guckst, das ist ja mit den ganzen Lampen, Schlagzeug oben drauf, und dann würde ja hier jeweils die Backline stehen. Nee, nicht machen. Ein Gestell mit dem Design der nächsten Platte oder was auch immer, und da kommt da eine Box hinter und fertig.
Ja. Und, weißt du, wie viel dein Equipment wert ist?
Ja.
Wie viel?
Viel. Über Geld spricht man doch nicht.
Aber es ist mehr als 1 Million?
Na, ich gebe kein, darüber würde ich jetzt einfach nicht sprechen, so, ne?
Okay.
Aber
okay.
Es ist, die Halle ist 600 Quadratmeter groß und zweigeschossig.
Okay. Wie ist so die andere Größenordnung, wie viele Leute arbeiten im Normalbetrieb so bei dir?
Ich hab das damals angefangen aufzubauen, nur mit Subunternehmern zu arbeiten. Mhm. Also kann man das so gar nicht sagen, weil ich keine Festangestellten habe.
Okay.
Ich habe eine Festangestellte, die Buchhaltung ist festangestellt.
Ja.
Und ein Lagermann, weil ich ja auch in einer Größenordnung sein wollte, wo der Input von mir sich rechnet mit dem Income von außen. Mhm. Das gibt andere Modelle, um Gottes Willen, da sind alle in Kurzarbeit jetzt und es ist auch natürlich auch schwierig und so weiter. Und im Sommer sind wir 10-12 Leute, ne?
Okay.
Die sich auch darauf verlassen, dass Arbeit da ist und so. Ne?
Ja. Wie würdest du denn das sagen, wie konnte das wachsen, was du da gemacht hast und aufgebaut hast? Was hat dir da so einen Schub auch vielleicht gegeben, um zu dieser jetzigen Größe zu kommen?
Ich glaube, die Verlässlichkeit und der Einsatz für das Digitalpiano, genauso wie für 7 Backlines bei der Expo Plaza Festival. Man darf das nicht unterscheiden und dann sagen, ach komm, ist nur ein Digitalpiano, brauchen wir jetzt nicht checken. Es wird jede Taste gecheckt. Jede einzelne. Und wenn es nur für Frau Müller, die auf der Hochzeit oder am Geburtstag Klavier spielen will, das musst du machen, dauerhaft. Und das Equipment sieht gut aus, weil wir nicht jede Tournee mitmachen. Man muss ja auch sehen, wenn du eine Band hast, die auf Tournee gehen möchte, das ist ja alles gut, kommen aus Amerika und das ist in Ordnung, und wollen sich die Backline hier mieten, dann haben sie natürlich Vorstellungen. Dann sagen sie, ja, was, das kostet für 3 Wochen so viel, das ist ja verrückt. Und dann gibt es natürlich immer jemanden, der günstiger ist. Oder 2, 3, die günstiger sind, die nicht zu den 5 gehören, die ich meine. Aber es gibt immer jemanden, der es billiger macht. Nur gibt es da einen Punkt bei, der ganz schwierig ist. Wenn eine Band für ihr Equipment kein Geld ausgeben kann, kein vernünftiges Geld, dann haben sie ja auch kein Geld für ihre Crew ausgegeben. So, ne? Und dann kommt eins zum anderen. Und wenn sie dann weg sind und wieder in Amerika sind und du hast hier 10 Case-Deckel, die alle schlabberig sind, weil sie die so aufgeworfen haben und die dann in ihrer Verankerung 10-mal, die sind natürlich dann platt nach der Tour. Oder wenn die Hardware da reingeworfen wird ins Case und gar nicht vernünftig und sowas alles. Oder wenn Röhrenverstärker im warmen Zustand, weil sie Vorprogramm sind, noch von der Bühne runtergehastet werden, dann nehmen die alle Schaden. Und den hast du nicht unbedingt direkt nächsten Tag, wo du noch sagen kannst, hör mal, ich habe eure Kreditkarte noch mal belastet. Das kommt dann. Und du wirst sicher auch nicht mit jedem streiten. Ja. Und dann macht es einfach keinen Sinn. Dann muss es hier bleiben. Dann setzt man sich auf die Kiste, wie mein Freund aus Karlsruhe sagt, raucht die Zigarette, streichelt die Kiste und sagt, du siehst gut aus, du bleibst hier, kein Stress zu uns. Und ja, nicht um jeden Preis. Das hilft ja nicht immer. Manchmal hilft Umsatz. Aber Umsatz am Ende des Jahres musst du ja Gewinne fahren. Und da hilft der Umsatz dann nicht. Der hilft ja nur, wenn er weitergeht, bis es aufhört. Mhm. Und dann hast du eigentlich schlecht gewirtschaftet und hast überhaupt keine Rücklagen, gar keine, weil du ja vom Umsatz gelebt hast und hoffen musst, dass der Umsatz weiterkommt. Und ich kann mir vorstellen, ich will jetzt niemanden da irgendwie direkt ansprechen, aber ich könnte mir vorstellen, dass der März diesen Jahres viele Leute eiskalt erwischt hat. Wenn du von 100 auf 0 gehst in so kurzer Zeit und vielleicht gehofft hast, du kriegst dies, jenes und das und dann kannst du damit das Geld da hinschieben. Manchmal muss es einfach in der Firma bleiben. Dann müssen sie es mit wem anders machen. Das kann ja trotzdem gut sein. Wenn die andere Kosten haben, wenn du einen Verleiher hast, der dann zu seinem Vater sagt, pass mal auf, Papa und Mama, ihr müsst mal auf der Straße parken, ich brauche eure Garage. Und das daraus zaubern und das selber machen, alles ohne parallel arbeiten zu können, weil sie dafür nicht genug, das kann ja trotzdem funktionieren, das sagt ja keiner, ne? Andere Bauern haben auch schöne Töchter, ne?
Das, was du jetzt so sagst, das klingt ja auch so, auch sehr wirtschaftlich gedacht und du hast irgendwie, man merkt, da steckt auch so eine gewisse Philosophie hinter, dass du sagst, ey, das ist wichtig, dass wir gute Ware haben, dass wir guten Kundenservice haben. Also, wie bist du zu dem geworden, der du jetzt bist? Also, wie hast du gelernt, so zu wirtschaften, so ein Unternehmen auch in der Größenordnung zu führen? War das alles so Learning by Doing oder?
Durch viele Fehler. Durch viele Fehler. Das ist ja okay. Wirtschaftlich, psychisch, körperlich, durch viele Fehler. Ne? Du kannst das irgendwann nicht machen. Ne? Und man kann auch nicht immer alles ablehnen. Wenn du jetzt jemanden hast, wir machen ja viel Fernsehen. Ne? Echo, Bambi, Carrera Scala, Hand in Hand beim NDR, was jetzt im Dezember läuft, NDR dauerhaft, wenn sie ihre Talkshows haben und Gäste und so. Und wenn du bei der Echo bist, dann hast du einen Aufnahmeleiter. Das ist ja der ausgestreckte Arm vom Produktionsbüro. Und dann kommst du da an mit Kisten, die erstmal alle 10 Milliarden verschiedene Farben haben und von den Tourneen so abgerockt sind, da kann ja drin sein, was will. Und dann hast du einen Fehler. Weißt du, dann hast du einen Fehler. Irgendwas geht nicht. Keine Ahnung, das kann ja passieren. Wir haben Dinge nicht gebaut, die können ja heute gehen, fahren über die Hoppel-Poppel-Straße und sind dann beim Konzert einfach defekt. Klar haben wir dann Spare. Jetzt hast du einen aufgeregten und vielleicht nicht ganz unserem Business zugeneigten Aufnahmeleiter oder Stage Manager vom Fernsehen. Der stellt sich dann neben den Regisseur und sagt, ist doch klar, dass das nicht geht. Guck dir mal die Kisten an, wie die aussehen. Ist doch klar, dass das nicht gehen kann. Vermeiden. Philosophie, ne, muss man vermeiden, sowas. Und das hilft meiner Meinung nach. um dann einfach dabei zu bleiben. Ne? Also der Fernsehpromoter, mit dem wir sehr viel machen, für den fahren wir auch durch ganz Deutschland. Ne? Und nicht nur um die Ecke oder so. Das, weil der einfach, am Ende ist Bechlein immer ein finanziell kleiner Punkt bei einer großen Produktion. Ne? Nach wie vor, das muss man natürlich auch wissen. Und dann können sie auch mal ruhig ein paar Euro für den Transport ausgeben und haben dieselben Leute wie letztes Mal, auch wenn sie weit, auch wenn der Produktionsort weiter weg ist.
Ja. Okay. Aber ihr seid auch, ihr seid nicht nur national tätig, sondern auch tatsächlich so richtig international. Ne?
Ja, ja.
Eure Sachen gehen kreuz und quer durch die ganze Welt dann auch, ne?
Ja.
Wir haben, also, ja.
Ja, vor vielen Jahren habe ich einen Weggefährten kennengelernt, der mit mir bei Guns N' Roses war, der früher für Eddie Van Halen gearbeitet hat in den 80ern. Und der rief dann an und sagte, René, hier ist Rudi. Ich habe mir sein Gesicht schon vorgestellt, mit so einem dicken Zigarrending im Gesicht. Ne? Sag mal, hast du da dein Zeug noch? Ja. Der Enrique Iglesias macht 4 Konzerte. Kannst du das machen? Ich sage, ja. Dann kommt eine Liste, wo ich denke, was ist denn los? Fußeffekte hier, Fußeffekte da, Kleinigkeiten dort, Batterien hier. Und dann rufe ich ihn nochmal an und sage, Rudi, wie sollen wir das denn machen? Du musst dir einfach vorstellen, du bist wie mit deinen Scorpions im Proberaum, baust das alles auf und so musst du es wegschicken. Okay, was bringt ihr denn mit? Gar nichts. Okay, habe ich jetzt verstanden. Und dann machst du die Bands bringen ja immer was mit, ihre Gitarren, weißt du, oder ihre Fußeffekte, ihr Floorboard, weil es eingestellt ist. Und dann haben wir das alles gekauft und haben Konzerte gemacht außerhalb der Drei-Meilen-Zone in Frankreich, vor Cannes, in Kairo.
Was heißt das? Außerhalb der Drei-Meilen-Zone in Frankreich, was heißt das?
Der Typ, für den sie gespielt haben auf dem Schiff, war nicht willkommen in Frankreich.
Deswegen, war nicht willkommen?
Ja.
Ein Ganove.
Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, aber die Yacht war gigantisch. Und der war in Frankreich nicht willkommen, also hat er seine Party außerhalb der Drei-Meilen-Zone gemacht. Und ich glaube, das sind dann öffentliche Gewässer und so störst du, glaube ich, den Frieden des Landes nicht. Bin mir da nicht ganz sicher, bin da nicht sattelfest. Ja. Auf jeden Fall auf offener See. Dann haben wir in Kairo gespielt.
Weil Moment mal, noch mal kurz, dann ladet ihr den ganzen Krempel aufs Schiff und bringt das dann zu dieser Yacht.
Ja.
Das ist ja total skurril,
oder?
Nee,
das Schiff kam selber, aber noch ohne den Gast natürlich. Ne? Der kam,
ach so, okay.
Der kam mit Hubschrauber zum Schiff.
Ach so, ja gut.
Wie kommt man denn sonst zum Schiff? Ne? Ist
ja, auch ja, sorry.
Also, wirklich, sorry. Verstehst du das denn nicht? Das ja, und dann haben wir mit dem Nahen Osten und auch Asien Konzerte für Enrique Iglesias gemacht, nicht nur einmal. Da spricht sich dann rum und dann haben wir auch Konzerte mit Lionel Richie gemacht, europaweit. Letztes Jahr haben wir auf einem, wie heißt das denn? Sowas, so ein Kreuzfahrtschiff, ich weiß nicht welches.
Ja. Ne?
Und die wollten Cool the Gang haben. Aber die haben nach dem Auftritt auf dem Schiff, was irgendwie vor der deutschen Küste rumfuhr, direkten Auftritt gehabt auf Festland. Also brauchten sie 2 Backline-Firmen. Und da haben wir die Schiffssache gemacht. Und das ist eine richtige Aktion, ne? Mit Zoll und alles, das ganze Programm. Also das ist,
ach so, ja, okay.
Und das Zeug ist ja dann 10 Tage weg. Für 90 Minuten.
Wahnsinn.
Dann,
ne?
Dann haben sie so eine riesen Anlage gemietet und auf dem Schiff war gar kein Platz für alles. Ja, das ist das Nächste, ne? Das eine, was man will, und dann erzählst du mit den zuständigen Technikern der Band und sagst, es ist kein Platz. Ja, das erzählen sie immer. Ihr spielt auf dem Schiff, erzähle ich das ja Fakt, aber gut, was ihr wollt. Ich habe dann dem Promoter das erzählt, habe gesagt, wir müssen da alles liefern, was die wollen. Kesselpauken und sowas, also Zeug, was echt riesig ist. Und Flügel wollten sie haben, das haben wir dann weggewählt. Ne? Oder dann haben wir einen Anruf bekommen von dem deutschen Tourneeleiter der Technik von Pink.
Ja.
Weggefährte aus den 80ern von diesen Heavy-Metal-Tourneen. René, hier ist Chrissy. Ich sage, ja. Wir haben lange keinen Kontakt gehabt. Und hör mal, ich habe da ein Problem. Kannst du mir helfen? Ich sage, darf ich dich gleich zurückrufen? Er hat gesagt, ja, mach mal, ist wichtig. Ja, ist wichtig, natürlich. Mein Telefonat hat auf der anderen Leitung beendet und zurückgerufen. Das war montags. Am Donnerstag war das, was wir am Montag besprochen haben, war am Donnerstag bezahlt. Die Tournee war in 4 Wochen. Jennifer Lopez.
Oh, okay.
Ihre Geburtstagstour. Und richtig detailliertes Equipment. Ganz, 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 also ganz diffizil, ganz viele Kleinigkeiten. Und die wichtigen Dinge doppelt natürlich, ne? Und dann haben wir das, am Montag habe ich die Equipmentliste bekommen, dann habe ich die weggeschickt, meine, die ich geschrieben habe, ob die passt, zu der Crew, die in Toronto war an dem Tag. Dann haben die geantwortet, ja, passt. Ich sage, ja, ihr müsst aber diesen deutschen Turnierleiter mit in CC, dass der weiß, dass es passt, dass er zufrieden ist und nicht ein Angebot schreiben kann. Gesagt, getan, dann haben sie DJ-Equipment nachgemietet. Ja, René, mach mal fertig. Dann habe ich Dienstag Nachmittag das Angebot fertig gemacht. Und dann gab es Mittwoch eine Mail von diesem Tourleiter zu seiner Finanzchefin von dem Büro, für das er gearbeitet hat. Liebe so und so, bitte kümmere dich mal, das ist mir wichtig, das ist mir aus den Händen geglitten. Mach das mal klar, damit ich da Planungssicherheit habe. Und Donnerstag war die ganze Tournee bezahlt.
Wahnsinn. Was war das für eine Tournee? Eine Welttour? Nee?
Jennifer Lopez, ihre 50-jährige Geburtstagstournee.
Ja.
Da hat sie in Moskau gespielt, St. Petersburg, Malaga, außerhalb in der Türkei im Urlaubsort, Antalya, außerhalb von Antalya, so ein privates Ding, so ein Hotel, wo jedes Zimmer seinen eigenen Pool hat. Und El Amain, Al-Amain kennst du von Rommel und Krieg oder was auch immer, also so aus den Zeiten, daher kannte ich das. Und nur El Amain ist eine Stadt neben El Amain, Reißbrett.
Ja. Genau. Okay.
Und in Tel Aviv gespielt und noch irgendwo. Also ja. Und natürlich geflogen, ne?
Ja.
Dann sind wir mit dem Equipment nach Frankfurt oder nach Köln zu Lufthansa Cargo, haben das auf so ein Flugzeugdolly geladen, so wie die das von der Airline wollten. Und dann ist das von Köln mit einem besonderen Transport nach Frankfurt gegangen und weggeschmeckelt. 737 wo auch immer sie am ersten Standort haben wollten.
Ja. Ja, irre, ne?
War aufwendig.
Ja.
Aber sehr seriös.
Habt ihr so ein Kram dann auch überwiegend da, wirklich? Also liegt das dann bei dir oder musst du das wirklich noch dazu kaufen?
Du musst immer mal was kaufen oder untermieten bei Freunden, weil du nicht alles haben kannst. Das geht ja gar nicht. Ne? Ich hab, die Tournee war dann so früh und so gut kalkuliert, dass ich dann auch von ein paar Alternativen, die Band akzeptiert hätte, zu den Originalen gehen konnte und die gekauft habe, weil die Originale mir auch in der Firma geholfen hätten. Als Equipmentstamm für kommende Sachen. Und ein paar Sachen hat man untergemietet und dann ist man losgefahren. Ne?
Ja. Jetzt haben wir so über Schlagzeug und Gitarre und Boxen und sowas gesprochen. Ich habe gesehen, ihr habt ja auch so Garderoben-Cases und so. Gibt es noch so wirklich ungewöhnliche Artikel, die Künstler manchmal brauchen, wo wir so Normalsterbliche gar nicht dran denken?
Na, in der Backline eher selten. Ne? Also okay. Die Garderoben-Cases, die sind ganz oft bei 1, 2, 3, diese drei Fragezeichen heißt das.
Ja.
Weil das natürlich gut ist, ne? Und dann haben die jeder für ihre Kostüme, glaube ich, ganz viele von Garderoben-Cases dann zum Umziehen. Das sind so wie Kleiderschränke, nur auf Rollen, ne? Ganz links das Gebrauchte, rechts das Neue und dann es passt ganz gut, weil die so doppeltürig aufgehen. Und ich weiß nicht besonders, also da will man jemanden Spinett haben oder einen besonderen Flügel, Fazioli, glaube ich, heißen die, ich bin mir da nicht ganz sicher. In der Regel was Besonderes, wo man den Kopf schütteln würde, als Instrumentenverleiher nicht.
Okay.
Ne? Ja. Das ist alles besorgbar oder man sagt, tut mir leid, das kann ich nicht. Und in der Regel ist es so, wenn wir sagen, das kann ich nicht, dann macht man sich Gedanken auf der anderen Seite, weil wir sind schon gut ausgestattet.
Ja, okay. Jetzt haben wir es eben so ein bisschen angerissen. Wir kommen jetzt auch nicht so ganz drum rum, dass ich auch doch nochmal frage, wie denn so gerade die Situation bei dir ist. Also es scheint so, dass du jetzt natürlich nicht glücklich bist, aber du scheinst auch nicht in totaler Sorge zu sein. Also wie ist die Situation gerade bei euch?
Ich habe einen super Steuerberater, der ganz, ganz hoch interessiert ist, dass bei uns alles ankommt, was es gibt, der mich aktiv anruft.
An Hilfen.
Der mich aktiv anruft und mir das erzählt, weil ich kann keine Nachrichten mehr gucken. Was willst du denn gucken? Katastrophen oder Corona? Was denn jetzt, ne? Also lässt man das irgendwie sein, weil du kannst ja auch keine eigene Meinung bilden, weil es ja alles, also eigene Meinung bilden kann man sich, aber du kannst ja nichts mehr vertrauen, weil ja jeder, der eine eigene Meinung hat, diese als die einzig wahre verkauft. Ne? Da brauchen wir ja nicht drüber reden. So, ne?
Ja, ja.
Und wir haben gut gewirtschaftet, wir hatten tolle Jahre. Sicherlich ist das Geld gedacht gewesen für was anderes. Wie du siehst, bin ich keine 25 mehr. Ich habe sehr schnell die Kosten runterfahren können. Wir haben 4 Transporter, 2 weg.
Mhm.
Gleich weg. Gar nicht warten, weil das, was dich da aufgetürmt hat, war von Anfang an klar, dass das nicht im August zu Ende ist. Kein Mittel, kein Ende. Das ist ja klar. Und wir kriegen von den Hilfen ganz gut. Wie gesagt, ich kann gut mit den Sachen auskommen, die ich noch habe. Die sind natürlich irgendwann zu Ende und eigentlich auch gedacht für andere Dinge. Das ist nun nicht so. Und Kopf in den Sand stecken und rumheulen hilft nicht, weil der Zustand ist ja ein Ist-Zustand. Und der ist ja von mir nicht beeinflussbar. Wenn man jetzt von den Büchern ausgeht, von den BWAs, die werden natürlich 2020 katastrophal sein.
Klar.
Na, das ist ja, aber gut, da weiß auch jeder, dass das unverschuldet ist. Und da kriegst du auch offene Ohren, ne? Sowohl beim Finanzamt als auch bei der Gemeinde mit der Grundsteuer oder mit der Gewerbesteuer oder wo auch immer. Die Frage ist, ob man das will, ne? Weil es erschlägt dich vielleicht dann irgendwann, wenn du gar kein Geld mehr hast.
Ja.
Nützt jetzt nichts, irgendwelche Sachen, die du sowieso bezahlen musst, auf die lange Bank zu schieben, weil wenn das nicht aufhört, dann trifft es dich ja und fällt dir auf die Füße, wenn du gar keine Mittel mehr hast. Und der Staat kann ja auch nicht auf ewig diese Gelder raustun. Ja. Wir bekommen diese 75%-Regel vom letzten November. Das angeblich soll es das für Dezember auch geben. Wir hatten ein fantastisches Jahr, also wird uns das helfen.
Mhm.
Aber es hat alles Vor- und Nachteile, ne? Also mit dem Minus von 2020 willst du dann natürlich das Einkommensplus von 2019 kaputt machen, damit du keine Einkommensteuer zahlen musst. Wenn du dann aber Hilfen bekommst in dieser Größenordnung, wie ich sie bekomme, dann findet das nicht mehr statt.
Hm.
Dann musst du trotzdem für 2019 bezahlen, weil eins geht nur, ne? Ja. Und versteuern musst du das auch. Ich finde toll, dass es das gibt. Und man wäre blöd, es nicht anzunehmen. Nur auf Dauer kann das ja keine Lösung sein, weil das kann der Staat sich ja gar nicht erlauben.
Na ja, klar.
Ne? Wenn das vorbei ist, wird die Mehrwertsteuer auf 22% gehen oder was, ne? Das, so wenig wie die 3% jetzt den meisten Leuten geholfen haben, denn du kaufst ein Auto, wo du vorher geguckt hast, es kostet heute 20 und morgen kostet nur 19, das macht ja auch keiner, also weißt du nicht, ob die 3% runtergenommen wurden, das ist ja, ne, das, nein, also, es ist Licht am Ende des Tunnels, die Firma ist meine, das hilft sehr, die Gebäude sind gekauft, das Grundstück, da ist natürlich noch was drauf, weil wo soll es herkommen? Aber da mache ich mir jetzt so riesen Sorgen nicht. Der Nachteil ist, wenn du Eigentum hast, kannst du die Tilgungen nicht geltend machen.
Hm.
Wenn ich jetzt eine GmbH hätte, die mir René die Firma vermietet, die Gebäude, dann könnte ich diese Miete geltend machen. Ne?
Ja.
Aber da musst du eine GmbH gründen und dann hast du andere Kosten auf der Uhr und was noch alles, ne?
Lass mal nach vorne gucken. Also machst du ja auch schon so ein bisschen. Was passiert denn, wenn alles jetzt in Anführungsstrichen wieder vorbei ist? Also kriegst du jetzt auch gerade so Stimmung mit? Also buchen schon Leute was für nächstes Jahr oder ist das alles noch sehr träge? Oder also wie also nimmst du das so wahr?
Ich glaube, dass Konzerte gebucht sind, vorsichtig. Für die zweite Hälfte vom nächsten Jahr. Ich weiß, dass ich, wenn ich durch die Stadt fahre, Plakate sehe für die erste Hälfte. Bin jetzt kein Virologe und auch kein Wahrsager, aber ich bin ja ein Erleber. Wieso soll das denn jetzt im Januar vorbei sein? Wie denn? Weil bei dem Impfstoff, ich gucke wenig von diesen Hasssendungen, wie heißt das, hart aber fair, ne? Wo sich dann solche angiften. Und wenn der Yogeshwar war, sagt, klar, gibt es Impfstoff, aber klar ist auch, dass wir nicht wissen, was er macht. Ob er dich jetzt befreit von schwerem Verlauf, ob er deinen Körper daran hindert, das weiterzugeben, ob du einfach geheilt bist und immun dagegen, so richtig kommen sie mit der Sprache nicht raus. Es wird wohl, glaube ich, darauf hinauslaufen, so bei diesem ersten, dass man wohl, aber Gott vergelt's, ich bin wie gesagt, was ich raushöre, dass es wohl da dafür ist, dass du keinen schweren Verlauf hast. Sprich, du trägst weiterhin Maske, weil die ja dann die Leute, die sich nicht impfen lassen möchten, nach wie vor schützen musst. Also bleibt alles beim Alten. Und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass wir jetzt sagen, wow, der Staat hat 80 Millionen Impfungen gekauft, los geht's. Und im April spielt Helene Fischer im Stadion. Das glaube ich nicht.
Aber kriegst du das denn auch so mit, wenn, also mit deiner, wenn du mit Auftraggebern sprichst oder so? Also ja, kriegst du noch Anrufe gerade? Oder?
Fernsehanrufe, ja. Ne? Okay. Tournee oder Live-Konzerte Anrufe nicht. Die Kirchengemeinde hat ein Video gedreht mit einem unserer Flügel und so, aber das sind natürlich alles nur Pflaster und am Ende auch geringere Umsätze als die großen Blöcke, die man braucht. Ne? Du brauchst ja die großen Brocken, um so arbeiten zu können wie ich, dass du sagst, die Leute, also ich kann euch jetzt nicht für 2x3 Monate lang dieses Zeug geben, das tut mir leid, das mache ich nicht. Um das sagen zu dürfen und zu können, brauchst du ja die großen Brocken, die dich vernünftig tragen.
Ja.
Sonst musst du sowieso zumachen auch. Ne? Und wenn ich bei den Meetings bin, ich bin hier in Hannover ab und zu bei Alarmstufe-Meetings, und wenn ich dann mit Konzertpromotern spreche, den Ortsansässigen und so weiter, die Angst, ob sie geschürt ist oder nicht, die Angst ist ja trotzdem ist ja so oder so da, ne, ob sie dann künstlich gemacht wurde oder ob die Leute sie von alleine haben, die Angst bleibt ja da, dass man sich anstecken kann. Auch wenn jetzt die Leute wie Robert-Koch-Institut oder andere sagen, wir haben das Impfmittel, ihr seid, es ist nicht mehr ansteckend, es ist alles wunderbar, ist ja trotzdem noch die Angst da. Und wer will denn dann bitteschön sich mit 8.000 oder 15.000 Leuten in eine TUI-Arena oder in eine O2 World stellen und ein Konzert erleben? Ne? Wobei ich eine Sache denke, dass die Konzertsucher, wenn man denen sagt, wir machen Konzerte, aber ihr müsst, wenn ihr das Ticket kauft, unterschreiben, dass ihr Maske tragt, dass das viele machen würden. Und vor allen Dingen auch kontrollierbar ist durch Security. Ich denke nicht, dass das bei Stadionkonzerten oder O2 World Konzerten kontrollierbar ist. Aber ich glaube, dass die Konzertbesucher zum großen Teil das sagen würden. Ja, machen wir.
Ja.
Also mehr als in anderen Bereichen so. Ne? In Restaurants sind die Leute auch mit Masken gegangen und sowas alles. Ne? Dass die jetzt zu sind, um das zu hindern. Also ich glaube, dass im privaten Bereich mehr passieren kann. Ne? Aber das haben andere entschieden und da muss man sich einfach auch mal treiben lassen.
Ja, so Market, dann müssen wir tatsächlich mal schauen. Wenn du jetzt mal so in die Zukunft blickst, so die nächsten paar Jahre oder so, gibt es irgendwie was du noch so wirklich vorhast? Oder gibt es irgendwie was, wo du sagst, so, boah, ey, das wäre nochmal ein Traum, mit der und der Person zusammenzuarbeiten und dem Künstler oder so?
Das ist schwer zu sagen, weil das ja am Ende bei meinem Geschäft als Verleiher und Buchhalter darum geht, dass du Konzerte machst. Und lieber mit einer Band, die viel braucht, als mit einer Band, die wenig braucht.
Ja.
Und eine Band, die viel braucht und groß spielt, erledigt sich ja durch meine Annahmen von gerade eben. Ne? Und ob es einen Künstler gibt, ich glaube, irgendwann ist der Luxus, sich einen Künstler zu wünschen, obsolet, weil du einfach dich um deine Firma kümmern musst, dass Gelder reinkommen, die auch da bleiben und nicht gegen neues Equipment draufgehen oder sowas. Ne?
Ja, man könnte auch sagen, du hast ja irgendwie schon gefühlt alle gesehen. Ne?
Ja, und ich lebe das immer noch. Auch wenn ich selber nicht vor Ort tätig bin, bin ich der Grußonkel, so sagt eine meiner Auftraggeberinnen. Aber René, du kommst doch vorbei als Grußonkel. Ne? Das heißt natürlich so viel wie, du kommst, du hast doch klar, oder? Also zumindest für mich zwischen den Zeilen. Wenn man das dann nicht so sieht, ne, dann muss man sich nicht wundern, wenn man nicht mehr angerufen wird. Ne?
Ja.
Das ist so ein kleines, fragiles, persönliches Geschäft und Unternehmen, dass du, ich bin schon vor Ort und liebe das dann auch da zu sein, freue mich, dass ich nicht mehr unterm Drumreiser liegen muss oder was auch immer und bin dann auch für die Jungs da, wenn es dann Schwierigkeiten gab bei der Echo oder sich gezeigt hat, dass die Schlagzahlen der Bands so groß sind, dann sage ich, alles klar, ich mache die Gitarren und Bässe. Ich kümmere mich um die Instrumentalisten, dass sie ihre Sachen kriegen. Dann braucht ihr das nicht machen. Dann könnt ihr da vorne, 300 Meter entfernt, wo es losgeht, die Reiser schieben und die Keyboards bestücken und Kabel dran machen. Manchmal hat man ja auch live gehabt. Dann macht man das. Ich kümmere mich um die Instrumente, bin da. Oder wenn Schwierigkeiten auftreten, weil Equipment nicht beikommt von irgendeinem Lieferanten oder von irgendeiner Band, dann geht man selber ans Telefon, forscht nach bei UPS oder TNT. Hier, Leute, was ist denn? Ja, wir haben bei euch keinen gefunden vor Ort. Was? Hier sind 700 Mitarbeiter, ihr habt keinen gefunden. Was ist los? So, und dann kommen sie nochmal extra oder man fährt hin und holt es ab und so. Das macht mir schon Spaß. Und ich habe mich eigentlich ein bisschen auf die Band konzentriert, was die Musik
angeht. Genau, deine Band, ne? Ja. Also deine eigene Band, genau.
Ja, ja, ja.
Okay.
Ja, ja.
Das ist dann
eher so was der Wunsch angeht. Der Traum ist es, was die Firma angeht, dass die Promoter es schaffen, Tournee sowie örtliche Veranstalter ihre Festivals zu machen, um auch für die Menschen, ich meine, es geht, ich bin ja gerade in Behandlung, wie du weißt, mit meinem Rücken und mein Chiropraktiker ist seit vielen Jahren ein guter Bekannter, gibt auch private Gespräche, wenn ich dort bin, weil ich leider zu oft dort bin. Und er hat hier in Hannover das große Poloturnier immer veranstaltet, also und so, macht also diese Chiropraktik, so wie ich meinen Job. Für jeden Patient, für diesen da, ist er jetzt da und guckt sich das an, was der hat und nicht, naja, komm mal, einrenken, Akupunktur, Spritzen, nee. Guckt sich den an, was der hat und macht das, was für den, wie es sein soll. Und dann macht es mir Spaß. Und ich würde mir wünschen, dass die Promoter diese Open Airs stattfinden lassen können, in welcher Form auch immer, weil die Menschen, die verrohen ja auch. Du musst anfassen, sehen, Kontakt haben, sprechen, interagieren mit Leuten und sie im Raum haben und was zurückkriegen, wenn du was aussagst und so weiter. Das fehlt ja alles.
Ja, klar. Klar.
Die Petra und ich, meine Frau, wir gehen gerne und viel essen und manchmal auch nach ihrer Arbeit. Sie fängt früh an, hat immer um 2 Feierabend und dann rufe ich sie immer an und sage, na, Schatz, wo gehen wir heute Mittag essen? Und da wird immer groß gelacht, aber natürlich nirgendwo. Ne? Mm, mm. Zu Hause. Ich wohne hier, mein Haus ist hier, wo auch mein Firmengelände ist, das ist im Gewerbegebiet, zu Hause. Und da stellst du die Frage, was gibt's denn? Nochmal kurz gebratenes, nochmal dies, nochmal das, nochmal ein Salat. Irgendwann bist du ja auch durch. Und ich glaube, dass den Leuten die Interaktion fehlt mit anderen Menschen. Und das muss sich ändern, damit der Frust weicht. Guck mal, ich habe jetzt hier ein Haus mit einem riesen Grundstück und sowas alles. Wie geht's denn den Leuten in Etagenwohnungen? Vielleicht sogar noch ohne Balkon.
Ja, klar.
Mit 2 Kindern. Ne, die den ganzen Tag jetzt bei dir sind und so weiter. Und du kannst dich gar nicht mehr, du musst ja auch, wie heißt es im Flugzeug, ne? Selber die Maske aufsetzen zuerst. Und dann kannst du den anderen helfen. Wenn du anfängst, den anderen zu helfen, gehst du, das hilft ja nicht. Selber. Und das denke ich, dass das sozialpolitisch ein Riesenproblem wird irgendwann, wenn das nicht aufhört, ne? Oder wenn es keine anderen Möglichkeiten der Regulierung gibt.
Ja, ja, ja. Ey, müssen das Beste hoffen, ne? Und gucken, dass es dann, und vor allen Dingen, wie es weitergeht. Wir haben es nicht so richtig in der Hand, denke ich.
Nee.
Wir müssen schauen, aber ich würde sagen, wir haben jetzt die Stunde fast rum. Ich bin so mit meinen Fragen am Ende. Ich bedanke mich ganz herzlich für die vielen Einblicke, die du gegeben hast. Ich finde eine Wahnsinnsgeschichte einfach so, was du da so alles erlebt hast und erzählt hast. Ich drücke die Daumen, dass es weitergeht bei euch und dann im normalen Betrieb sozusagen. Und mach's gut, René.
Mach's gut. Der Normalbetrieb wäre der Wunsch. Vielen Dank für das schöne Gespräch.
Tschüss.
Tschüss.
Auch wenn mir René ja jetzt ein bisschen den Traum von der Wand aus Marshallboxen kaputt gemacht hat, da bin ich dann wahrscheinlich doch zu oldschool. Es war ein super Gespräch, hat sehr viel Spaß gemacht, ihm zuzuhören. Und so gar nicht oldschool, sondern eher sehr modern ist der Livestream von Lauterwerden. Das Charity-Event findet ja am heutigen Sonntag auch noch statt und zwar wirklich in modernster Form, nämlich als Mixed-Reality-Show. Und das sieht ziemlich abgefahren aus. Das ist ja alles ein großes Projekt, um Spenden zu sammeln für Solo-Selbstständige aus der Live- und Musikbranche. Es treten nationale Stars auf, wie Peter Maffay, Ray Garvey, Boss Hoss, Johannes Oerding,
Robin Schulz, Fritz Kalkbrenner und zu sehen auf den Kanälen der Telekom, also Magenta Musik 360 und Magenta TV, und zwar gratis. Genau, wir haben das Ganze diese Woche als Medienpartner begleitet. Am nächsten Sonntag kommt dann eine neue Folge vom Redfeed Podcast und auch endlich das Interview mit Hannes Schürz aus Österreich. Seine Agentur Ink Music spielt ja dort auch durchaus eine gewichtige Rolle, würde ich behaupten. Und Hannes kann aufgrund seiner jahrelangen Erfahrung und seines vielseitigen Engagements auch viel erzählen. Außerdem habe ich noch mit Jorin Tschiesche, dem Gründer vom Digitalvertrieb RecordJet und dem Mitgründer der Filter Music Group, gesprochen. Auch wirklich ein sehr cooles Gespräch. Also, habt doch einen schönen Tag, genießt den Livestream, spendet vielleicht noch ein paar Euros und ja, vor allen Dingen macht's gut. Ciao.